Ich bin 1990, am 24. auf den 25. Februar, hat mich Gott gecatcht auf der Strasse und peng, habe mich entschieden an diesem Abend. Ich bin in einem jüdisch-christlichen Elternhaus aufgewachsen, grosse Vorbilder. Mein Grossvater war Erfinder von einem Medikament, das die Pillen überhaupt sich auflösen. Er hat seine Firma nachher Pfizer verkauft, in dem Sinne über weitere Wege. Also das war ein ziemlicher Cracker da. Aber Gott hat ihn nicht gekannt. Wie tragisch. Nach meiner Bekehrung hat mir jemand mal gesagt, hey, hast du eigentlich mal Buße über das? Über dem? Über was? Ich habe Buße da, ja. Dass dein Vater, dein Grossvater mit jüdischer Wurzel den Weg nicht gegangen ist und vielen den Weg nicht gezeigt hat. Das hat mich getroffen wie ein Hammer. Und ich habe fast nicht Buße tun darüber. Ich habe gemerkt, das ist so eine grosse Schuld. Das, was Gott dir gegeben hat, das musst du weitergeben. Du bist verantwortlich dafür. Nicht nur, dass es dir gut geht. An dir hängen viele Seelen. Viele Seelen hängen an uns. Ja, Cousine war auch so eine Crackerin, Edith Stein. Die ist zum Glauben gekommen, wie ich es verstand. Sie ist so da eine Nonne geworden, die katholische Kirche, ist in Auschwitz umgebracht worden, sie konnte flüchten. Aber was hat das mit mir zu tun? Oder? Wir können das nicht abstützen auf unseren tollen Vorfahren. Das geht einfach nicht. Gott schaut dich persönlich an. Gott ruft dich auch persönlich. Und ich bin in eine grosse Trostlosigkeit, Depression hineingekommen, ziemlich genau mit 12. Fast von einem Tag auf den anderen. Ich bin eigentlich noch mehr oder weniger glückliches Kind gewesen, auch wenn die Kindheit nicht alles so lustig war, aber ich war irgendwie noch froh gemüht gewesen. Mit 12 ist wie eine Depression über mich gekommen, eine Trostlosigkeit und eine grosse Frage, was soll das eigentlich alles? Was soll das Leben? Was ist die Wahrheit? Ich sterbe und nachher ist alles weg. Was soll das? Ich hatte absolut keine Motivation, mich für irgendetwas einzusetzen, weil es verbreitet irgendein ist sowieso. Oder? Man sagt ja, das letzte Hemd hat keine Tasche. Das war mir ziemlich bewusst gewesen. Ist nicht unbedingt ein schlechtes Gedanke, aber mich hat sie in Depression hineingeführt, mich hat sie in eine Trostlosigkeit hineingeführt, ich habe eine Esoterik gesucht, in der Homöopathie und schlussendlich auch, wie kann es anders sein, in der Droge. In einem Erlebnis habe ich gedacht, jetzt sterbe ich. Ich habe alles ein bisschen ausprobiert und während so einem Erlebnis habe ich wirklich die geistige Welt gesehen, also die andere Seite, die dunkle Seite. Und ich habe gemeint, ich sterbe jetzt. Mein Herz hat immer schneller geschlagen. Und ich habe instinktiv gebetet. Ich habe gesagt, Gott, jetzt musst du mir helfen, sonst putzt es mich. Und peng, es war Ruhe. Und das war eindrücklich. Ich habe mich den Kurs auf aber entscheiden, in der Stunde der Wahrheit, dass Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist wie es in Johannes 14,6 steht. Aber es war dort noch nicht fertig gewesen. Es ist eine grosse Freiheit in mein Leben hineingekommen. Von Sucht und Depressionen bin ich sozusagen schlagartig frei geworden. Und alle Ehre am Herrn. Da müssen wir jetzt eine grosse Pause machen, aber die kann ich jetzt nicht. Genau. Aber etwas habe ich nie ganz verstanden. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Galater 2,20. Was heisst das genau? Weil ich habe gemerkt, ich bin innerlich nicht ganz in dieser Freiheit drin. Und Jesus lebt zwar in mir, aber irgendwie merke ich doch, ich habe vieles durch Leistung, durch Perfektion wollen ausbessern, wo ich einfach gemerkt habe, ich lange da nicht, oder zumindest den Eindruck gehabt habe. Ja, und der Hans-Jörg hat es angesprochen, nach 30 Jahren finden wir den Weg da zurück in die City Church. Wir waren lange im Kanton Zug, haben dort gelebt, ich habe dort unterrichtet. Und ich bin das in die Phase nicht reingekommen von dem Mentoring, wie wir es da haben in der City Church. Und was wird da stark betont? Es wird eben nicht nur gesagt, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist und dass du sozusagen ja, erlöst bist, den Eintritt in den Himmel hast, sondern Jesus ist ja gestorben. Ja? Er ist aber auch verstanden. Und er sagt auch im Römer 6, so wie Jesus gestorben ist, so wie Jesus auferstanden ist, sollen auch wir sterben, damit wir auferstehen können. Und das ist in der Taufe hinein. Ich habe dort erleben, dass mein alter Mensch wirklich hat in den Tod hineingebracht werden konnte. Ich hatte sehr Mühe mit Vergebung, Vergehen. Und ich habe dort plötzlich begriffen, Vergehen heisst nicht einfach nur, jetzt, ich bin nicht mehr böse mit diesen Leuten. Sondern Vergehen heisst, ich übergebe das volle Gericht am Vater und am Sohn. Und die werden schauen. Ich muss nicht mehr richten. Und eine riesige Freiheit ist in mein Leben hineingekommen. Danke Hans-Jörg, danke der City Church, euch allen, die schon auf dem Weg länger sind. Es ist gewaltig. Und da müsst ihr jetzt nochmal eine grosse Pause machen. Ja? Wir haben weil nach 30 Jahren habe ich Freiheiten erlebt, wo ich vorher nie sein hatte und wo ich jetzt immer mehr sein kann. Alle Ehre ist dem Herrn. Es ist möglich. Was bedeutet das jetzt, in diesem neuen Leben hineinzugehen? Was bedeutet das? In dem hineinzuleben auch. Daniel Blüm hat über Identität geredet. Und wir sind geschaffen nach seinem Bild, hat sie gesagt. Wir können uns nach seinem Bild orientieren. Und ich möchte jetzt hier anschliessen eigentlich und auf einen weiteren zentralen Punkt kommen von unserer Identität. Jetzt habe ich vergessen zu drücken. Wir lesen miteinander den Vers aus dem Jeremia 1,5. Ihr könnt auch aufschlagen, mitlesen oder auch da lesen. Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt. Und ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten, für die Nationen habe ich dich eingesetzt. Das ist die Berufung von Jeremia. Aber es gibt sehr viele Verse, die persönlich an Menschen gerichtet worden sind, die wir dafür uns in Anspruch nehmen. Weil Gott liebt ja nicht nur den Jeremia, Gott hat nicht nur den Jeremia berufen, sondern er möchte alle Menschen berufen. Das vielleicht noch zum Verständnis. Einerseits eine persönliche Aufrufung an den Menschen in dieser Zeit, aber auch exemplarisch für uns. Das finden wir immer wieder. Was bedeutet das, von Gott erkannt zu sein, von Gott berufen zu sein? Ich möchte auf das jetzt zuerst eingehen. Es ist ein tiefer Wunsch, denke ich, von jedem Mensch erkannt zu sein. Hast du das auch schon erlebt? Du kommst in eine Gruppe rein, keiner bemerkt dich. Vielleicht hast du es auch erlebt in deiner Familie, bist vielleicht immer ein fünfter Rat gewesen oder an deiner Arbeitsstelle. Erkannt zu sein ist ein Grundbedürfnis. Und es ist ein zentraler Aspekt, behaupte ich, auf das will ich jetzt zu reden kommen, es ist ein zentraler Aspekt von deiner Identität, dass du erkannt worden bist von Gott. Tönt doch ganz kurz vielleicht das Zweite austauschen. Erinnerst du dich an Situationen, wo du erkannt worden bist, wo du bemerkt worden bist, wo es wirklich schön war, oder vielleicht auch, wo es nicht so schön war? Ganz kurz, eine Minute. Vielleicht findet ihr gerade jemanden, den ihr austauschen könnt? Ja, so eine Minute geht immer schnell um. Und ich muss euch leider jetzt schon wieder abklemmen. Es ist ein ziemlicher Schmerz. Ich hatte die Nacht einen Traum, wo ich das erlebt habe. Gott beides. Gott hat das irgendwie geschenkt, die Nacht. Und es ist eine riesige Freude, wenn man eben merkt, man ist angekommen, man ist angenommen, man ist in einem Kreis drin. Ich möchte mit euch jetzt auf das Wort noch neuer eingehen. Nämlich, ja, da heisst das. Erkannt. Ich habe dich erkannt, heisst es, sagt er Jeremia. Und das Wort heisst erkennen. Ich kenne dich. Ich weiß etwas über dich, Wissen. Ich bin vertraut mit dir. Erkennen und interessanterweise als Wort anerkennen. Ehe ich dich im Mutterschoß bildete. Ja, was bist denn du gewesen, bevor du im Mutterschoß gebildet worden bist? Bist du offensichtlich, sind wir offensichtlich auch schon da gewesen? Bevor ich dich im Mutterschoß gebildet habe, habe ich dich erkannt. Gedanken Gottes, ja. Aber du bist ein Geist, oder? Wenn du mal von dieser Erde weggehst, bleibt dein Körper da, der gebildet worden ist im Mutterleib. Aber dein Geist ist eben schon gebildet worden. Also deine Persönlichkeit, dein Kern ist Geist. Und darum können wir mit Gott zu Geist und Geist kommunizieren. Unser Körper ist schon wichtig. Aber das Wichtigste ist eigentlich das, was ihn in Bewegung bringt. Und das ist der Geist, Geist Gottes. Und er hat dich kennt somit vor deiner physischen Existenz. Das ist unzerstörbar, wisst ihr? Das ist unzerstörbar. Wenn wir im Herrn sind, dann sind wir unzerstörbar. Auch wenn unser Körper, der Paulus redet von dem, auch wenn ich, was ich auch immer, was passiert. Und Jesus hat es ja gleich gehabt. Er ist gefoltert worden, ist im Kreuz gewesen, aber sein Geist ist unzerstörbar. Bevor meine Identität überhaupt existent worden ist, und das ist jetzt auch noch ein Punkt, bevor du überhaupt checkst, wer du bist, darfst du also wissen, Gott hat dich schon erkannt. Weißt, Gott kennt dich, oder? Und das kann einem extrem beruhigen, wenn du dich selber nicht kennst. Ganz Gott, er wird dir auch zeigen, nicht nur wer er ist, sondern auch wer du bist. Er hat dich aber nicht nur geschaffen, als zweiter Gedanke. Es gibt Menschen, die werden nicht anerkannt von ihren Eltern, von ihrem Vater. Die Vaterschaft wird nicht anerkannt. Oder von der Mutter. Sie werden abgeben, vielleicht schon klein, ins Heim gehen. Was muss das für ein Schmerz sein? Und Gott sagt, das ist in dem Wort eben drin auch, ich habe dich nicht nur geschaffen, ich kenne dich nicht nur mehr, sondern ich habe dich anerkannt. Also er anerkennt die Vaterschaft. Gewaltige Aussage. Er hat dich anerkannt. Und jetzt müssen wir wechseln in Jesaja 43,1 hinein, weil da haben wir jetzt wie eine weitere Stelle, die das ergänzt, wo es heisst, nun aber spricht der Herr. Nun aber spricht der Herr. Jakob, ich habe dich geschaffen und ich habe dich gebildet, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein Eigentum. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Gott sieht dich, sieht mich als sein Eigentum. Und das löst vielleicht ein bisschen komische Gefühle aus. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du bist das Eigentum von jemandem. Bist du jetzt ein Sklave? Hast keinen freien Willen mehr? Gott hat aber Sorge für dich. Und es ist klar, wenn du natürlich ein Eigentum von jemandem bist, was nicht so gut meint, dann will ich nicht dem sein Eigentum sein. Aber wenn ich das Eigentum von jemandem darf sein, der der Höchste ist und es einfach absolut nur gut meint mit mir, ja, sofort. Wir kommen nachher noch auf das weiter zu sprechen. Also Gott erkennt dich, hat dich erkannt bereits vor deiner physischen Existenz. Gott anerkennt dich als Sohn, als Tochter und du bist Gottes Eigentum. Mit ja da, ich muss schauen, wo ich bin. Mit ja da ist aber nicht nur gemeint, dass wir jetzt da die schönen Gedanken so mitnehmen, sondern mit erkennen ist im jüdischen Kontext immer auch eine praktische Umsetzung gemeint. Also wenn du begreifst, dass du von Gott erkannt bist, wenn du anfängst Gott erkennen, und das sehen wir jetzt da, ich möchte auf die drei Punkte eingehen, dann kommt aus dem eben etwas auch. Also als erstes, du erkennst, dass Gott dich kennt. Ja? Und er zeigt dir in dem Sinne auch, wer du bist. Mehr und mehr. Das ist ein Prozess. Zweitens, Gott möchte aber auch, dass du ihn kennst. Gott hat auch nicht so Freude, wenn man ihn nicht erkennt, weil er hat das Beste für dich. Dass du ihn liebst, und jetzt komme ich zu dem Wort, dass du ihn fürchtest. Also in dem Ja da in erkennen, ist auch das Wort Gottes Furcht. Im weitesten Sinn kann man das ableiten. Du fürchtest ihn, er sorgt für dich aber. Und das Dritte dann, da können wir eben die praktische Umsetzung ziehen, er möchte, dass du erkennst, in welchem Verhältnis du zu ihm und der Welt eben leben sollst. Was ist dein To-Do? Was ist deine schlussendliche Umsetzungsmöglichkeit? Was hat das für Auswirkungen auf unser Leben? Wir kommen zum ersten Punkt, ich möchte zum zweiten Punkt noch mehr sagen. Wir haben das schon gehört in der Predigt von Daniel. Wenn wir auf Gott schauen, dann werden wir schlussendlich eben auch in unsere Identität hineinkommen. Gott möchte nicht in dem Sinn einfach ein Gegenüber, das wie eine Marionette ist, sondern er möchte ein echtes Gegenüber. Darum ist es wichtig, dass du ihm als Gegenüber auch hintrittst. Man sieht das immer wieder in der Bibel hinein. Ein Jakob hat sogar gekämpft mit Gott. Und Gott war nicht verrückt wegen dem. Er hat es dann schon wieder klargestellt. Ich bin Gott und du der Jakob. Aber er möchte das Gegenüber. Und das heisst, schau auf ihn. Oder? Wir haben das eben in dem Vers drin, was heisst, die auf Gott schauen, die werden strahlen. Psalm 34 ist das drin. Oder wir sehen es hier im 2. Korinther 3, 18 in diesem Vers. Wenn du auf Gott schaust, dann wirst du in sein Bild, dann wirst du nicht nur deine Identität finden und wirst dich kennenlernen, sondern du wirst sogar verwandelt. Verstehst du? Das heisst ja, du wirst umgewandelt. Das ist gewaltig. Also schau weniger in den Spiegel. Ist schon interessant, was du im Spiegel siehst. Das sind alles hübsche Menschen. Aber schau mehr auf Gott. Weil im Spiegel findest du dich nicht. Du hast keine Chance. Es gibt so viele Leute, die ihre Schönheit pflegen und alles. Eigentlich suchen sie ihre Identität im Spiegelbild. Du findest sie dort nicht. Du schaust jede Sekunde ein bisschen anders rein. Oder was willst du ableiten aus dem? Bringt doch nichts. Schau auf Gott und er wird dir zeigen, wer du bist. Deine Identität im Herz. Und das wird dir auch Sicherheit geben. Gott erkennen, der zweite Punkt, heisst schlussendlich eben auch, du wirst ihn fürchten. Und Furcht ist wieder so ein Wort, wie Eigentum, das vielleicht so ein negative, etwas Negatives auslösen kann. Aber die Furcht ist eine Ehrfurcht. Und wenn du siehst, wenn du anfängst zu erkennen, wie Gott wirklich ist, dann fürchtest du ihn. Weil du weißt, wenn du ihn fürchtest, dann wirst du eben auch in das hineinkommen, was er verspricht. Weil es gibt nur eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder fürchtest du oder hast eben Ehrfurcht vor deinen Ängsten. Weil wenn du denen nachgehst, vertraust du denen, oder? Oder fürchtest du Gott? Ich komme nachher noch näher zu dem. Von was fürchten wir uns denn eigentlich? Was ist deine Furcht? Lass mal rasch in dich rein. Was gibt es alles für Furcht? Was gibt es so? Ich habe manchmal Angst, wenn ich in der Nacht aufwache, dass ich nicht mehr einschlafen kann. Ist nicht so schlimm. Angst hatte ich, könnte meinen Job verlieren. Ist ein bisschen schlimmer. Schlimmere Angst. Angst habe, dass ich vielleicht das nicht erreiche, was Gott von mir will, was ich auch will. Schaffe ich das? Werde ich wirklich überwinden? Und. Es gibt viele Ängste, die wir haben können. Und du kennst deine Ängste. Es heisst im 1. König 8, 43, dass wenn wir Gott fürchten, dann werden wir eben schlussendlich ihn wirklich erkennen. Und den Vers könnt ihr dann selber mal nachlesen, 1. König 8. Ist ganz interessant, es geht dort um die Einweihung vom Tempel beim Salomon. Und er macht eine ganz gewaltige Aussage über Gott. Er sagt, Gott, wenn die Leute kommen, aus allen Völkern, so wie wir zu dir gekommen sind, Israel, und ihre heiligen Hände erheben zu dem Tempel, dann wirst du erhören an dem Ort, an dem Tempelort. Das heisst, es gibt einen Ort, wo du deine Sorgen, es gibt einen Ort, wo du deine Furcht kannst anbringen. Das ist jetzt nicht mehr der Tempel in Israel, das ist klar. Sondern der Tempel ist schlussendlich Gott. Und Jesus sagt, wenn wir wiedergeboren sind, erlebt in uns hinein. Du kannst zu Gott, du kannst zu Jesus, du kannst zum Heiligen Geist gehen und dort deine Sorgen, deine Furcht ablegen. Und Gott, er wird hören. Genauso, wie es da steht. Es ist gewaltig. Warum kann dann menschliche Furcht gefährlich sein? Ja, jetzt fürchte ich mich halt davon. Ich könnte zu spät kommen, oder? Das ist auch wie eine Furcht. Kennt ihr das vielleicht? Im Auto. Ja? Und dann? Wenn du nicht vertraust, was machst du? Soll man fahren da vorne, oder? Also aus Furcht kann sehr schnell Fehlverhalten entstehen. Einverstanden? Wir haben vorhin gerade darüber geredet, Alex und ich. Ich habe meinem Sohn etwas weitergeben und habe gemerkt, es ist richtig, dass ich das sage. Aber ich habe keine Geduld gehabt. Ich habe mich gefürchtet, dass ich zu spät komme. Dass ich muss jetzt loswerden. Und da habe ich es gesagt. Und Gott hat mir klar gesagt, warte noch, Markus, warte, sag es noch nicht. Ich habe mich gefürchtet. Ich hatte keine Geduld. Ich habe Gott schlussendlich nicht gefürchtet. Ich habe ihm nicht vertraut und es ist nicht so gut rausgekommen. Zum Glück haben wir es wieder glätten. Gott ist gnädig. Aber es wäre besser, wenn wir besser hören auch. Besser vertrauen. Also, was du fürchtest, ja, dem gibst du auch Autorität. Dem gibst du auch Macht über dich. Wenn du sagst, ja, berechtigterweise, ein schlimmer Chef, schlimme Chefin und ja, ich fürchte mich. Oder ich habe jetzt weniger Geld auf dem Bankkonto, was mache ich, wie zahle ich meine Rechnungen? Alles berechtigte Fürcht, berechtigte Ängste. Aber wenn du denen nachgehst, dann werden sie dich schlussendlich überwältigen, sie werden dich bestimmen und du wirst nicht in das hineinkommen, was Gott möchte. Die menschliche Furcht, sie wird dich schlussendlich in ein Fehlverhalten hineinführen. Es ist ja so, du hast keine andere Chance, ausser du fürchtest eben Gott. Gott möchte aber auch, dass du erkennst, dass er eben wirklich das beste Heilmittel ist gegen Menschenfurcht. Das bedeutet, du kannst jetzt das schon so aufnehmen und sagen, ja stimmt, Gott ist gut, aber wenn du das Vertrauen nicht hast, wirklich in deinem Herz hinein, dann gehst du in den entscheidenden Moment, gehst nicht zu ihm. Die Hebammen haben es gemacht, die kennen vielleicht die Geschichte, dort, wo der Pharao hat wollen, alle Buben töten, wo der Mose auch dran gekommen wäre und er dann gerettet worden ist. Und die Hebammen haben den Auftrag bekommen, dort eben mitzuhelfen, oder? Tragische Geschichte. Eine Hebamme, die schlussendlich das Leben fördern soll, hilft jetzt mit, zu töten. Tragisch. Aber sie haben es nicht gemacht. Was steht da? Die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, was ihnen der König von Ägypten befohlen hatte, sondern sie ließen die Knaben leben. Es ist eine Entscheidung, wenn du sagst, ich fürchte Gott, ist das immer auch eine Entscheidung gegen etwas. Wir kommen zum dritten Punkt. Erkenne auch, in welchem Verhältnis du zu Gott und der Welt lebst. Wenn Gott jemanden erkennt, das sehen wir beim Abraham, wir sehen es schon beim Noah, wir sehen es beim Mose, wir sehen es auch beim Josef, wir sehen es beim David. Dann kommt eben jetzt der zweite Teil von dem Vers rein, dass er dich nicht nur erkannt hat, sondern dass er dich auch erwählt hat. Es ist der gleiche Vers, den ich vorgelesen habe, in Jeremia 1,5. Und ehe du aus dem Mutterleib hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Also ehe ich dich gebildet habe ich dich erkannt, heisst es. Und ehe du aus dem Mutterschoß bist gebildet worden, ja, hat dich erkannt, schon voran. Und jetzt, bevor du aus dem Mutterleib rausgekommen bist, hat er dich geheiligt. Und das geheiligt, das ist das Wort Kadasch in der Vergangenheitsform. Ich habe mich von meiner Frau belehren lassen, die ein bisschen Hebräisch kann. Kadosch, könnte man auch sagen, in der Gegenwart. Du bist in dem Sinn abgesondert worden. Das heisst, das Heiligsein heisst auch, das Wort kann man auch brauchen für damals in dieser Zeit für einen geweihten Krieger. Ja? Du bist abgesondert für einen heiligen Krieg. Abgesondert für eine bestimmte Aufgabe. Also Gott hat dich erkannt. Super. Aber jetzt kommt auch ein Auftrag. Du bist geheiligt für dich. Du bist ein geheiligter Mensch, der für einen Auftrag bestimmt ist. Wie kannst du das umsetzen in deinem Leben? Vertraust du mehr? Vertraue ich meiner Furcht? Oder vertraue ich mehr Gott? Gott fürchten ist immer eine Entscheidung. Das heisst, und das kommt aus dem freien Willen eben rein, es ist deine Entscheidung, es ist dein freier Wille, ob du deiner Furcht vertraust oder ob du Gott möchtest vertrauen. Vertraust du deinen Ängsten? Vertraust du darauf, dass du dich selber schützen kannst? Selbstschutz. Du musst dich verteidigen. Du bist angegriffen worden in deiner Kindheit. Hast du zu wenig Schutz erlebt, vielleicht auch von deinen Eltern? muss mich selber schützen, muss mich abgrenzen. Muss man manchmal auch, aber da meine ich jetzt im falschen Sinn. Muss ich mich selber trösten? Bist du abends, bist du heim, fühlst dich unglücklich, missverstanden? Die Flasche ist so nahe im Schrank, oder? Ist eigentlich für die Gäste gedacht und nicht für dich, um jetzt irgendetwas zu machen, oder? Du kannst in den Laden gehen, ist so einfach, irgendetwas zu kaufen, etwas zu machen. Du kannst dich selber trösten. Es gibt so viele Fehlverhalten, wo wir reingehen können und das überdenken. Schlussendlich die Furcht, die wir haben, die wir spüren in uns hinein, Trostlosigkeit, was auch immer. Selbstheilungsversuche, sind das alles. Da hat Gott nicht viel Platz. Du machst es ja selber. Er hat ja recht, was er sagt. Ich höre es richtig. Aber wie mache ich das? Wie setze ich das um? Das geht mir ja genau gleich. Was ist dies ja da? Du hast das erkannt. Ja, Gott fürcht, das ist besser. Ihm zu vertrauen. Aber wie mache ich das schlussendlich? Als ich die Predigt vorbereitet habe, als ich vor 2-3 Monaten länger eigentlich schon das Wort bekommen habe, zuerst aus dem Jesaja 43,1, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, und bin über den Vers nachher auf Jeremia 1,5 gekommen, dass Gott sagt, ich habe dich, bevor ich dich gebildet habe im Mutterleib, habe ich dich erkannt. Und ich denke, das Wort ist nur für mich. Und klar, es gilt auch für andere. Und über die Zeit sind dann immer mehr Sachen entstanden, auch in Gesprächen mit meiner Frau, der Sabina, zusammen. Sie könnte eigentlich ganz gut oben stehen und reden. Es ist gewaltig. Das sind die Punkte, die ich euch kurz möchte erläutern möchte, was ich glaube, wirklich ein Schlüssel ist auch. Du musst zuerst Gott erkennen. Da haben sie ja gesagt, einmal eine Offenbarung. Du musst wie eine Offenbarung haben. Es ist wirklich so. Und die erste Offenbarung oder eine weitere Offenbarung, sage ich jetzt, ist eine von vielen, aber ich denke, es ist sehr zentral eben für unsere Identität, ist, dass du kannst erfassen, dass Gott dich erkannt hat. Du bist kein Unbekannter. Du bist bekannt bei Gott. Verstehst du? Ja. Ja, wenn dich der Chef kennt im Geschäft, he, ist noch cool, oder? Wenn du ihm gut auskommst, das ist lässig. Aber hey, das ist der höchste Chef, der dich kennt. Sind wir uns dem bewusst? Gott, der Heilige Israels, kennt dich. Du bist auf seiner Agenda drauf. Er ist jetzt, ich weiß jetzt nicht, wo er genau ist, er ist da, hoffe ich, mit dem Heiligen Geist. Ja, sicher. Aber Gott und Jesus, sie hören uns, sie sehen uns. Und dann kommt der zweite Punkt. Du fängst an zu erkennen, wer Gott ist. Oder du als Vater, als Mutter, siehst dein Kind, das Kind checkt noch nicht so viel, oder? Macht sein Zeug und plötzlich merkst du, hey, Mami, Papi, oder? Du fängst an, von deinem Papi erkennen. Und jetzt kommt eine Entscheidung. Jetzt kommt der Glaube. Und mir ist so aufgegangen, der Glaube, du bist nicht gerettet durch den Glauben, du bist gerettet, weil Gott dich gerettet hat. Aber der Glaube, was macht er? Der aktiviert eben die Rettung. Weil wenn du jetzt den Schritt nicht machst, ja, der Petrus, er sieht Jesus draussen, ja, und aber er muss den Schritt machen, den Glaubensschritt, der völlig verrückt ist, aufs Wasser rausgehen. Aber er macht den Glaubensschritt. Oder Jesus sagt auch, stand auf. Er lupft nicht einfach auf, sondern er muss aufstehen. Versteht ihr? Wir müssen auch einen Schritt machen. Und das ist das Prinzip, das wir immer wieder sehen. Es ist nicht der Arm oder die Schwert, heisst, wo das Land eingenommen hat, schlussendlich. Es geht um die Landeinnahme von Israel, sondern es ist der Arm und die Rechte des Herrn und das Licht seines Angesichtes, weil er Wohlgefallen an ihnen hatte. Aber sie haben es auch einnehmen müssen. Sie haben nicht einfach im Bett bleiben und sagen, ja, warten wir mal, bis das Land eingenommen ist, oder? Funktioniert nicht, oder? Ist es noch nicht eingenommen? Ja, was ist jetzt los mit Jericho? Jetzt sollte die Mauern mal zusammenfallen. Warum fallen die nicht zusammen, die Mauern, oder? Ja, was hat Gott gesagt? Laufen rundherum. Ein paar Mal mussten sie rundherum laufen. Und das Prinzip sehen wir immer wieder, auch schon bei der Schöpfung. Gott hat alles geschaffen, hat einen wunderschönen Garten angestellt. Aber was hat Adam und Eva gesagt? Tönt ihr bewirtschaften. Gebt ihr nehmen den Tier. Übernehmt ihr Verantwortung. Wir sind geschaffen, der Mensch ist geschaffen nach seinem Ebenbild. Menschen, Tier und Pflanzen sind auch geschaffen. Aber wir sind als Erkannte geschaffen. Darum heisst es jetzt sehr gut. Ein kleiner Unterschied. Aber das heisst auch Verantwortung. Also das heisst, ich entscheide mich, Gott zu fürchten und ihm zu vertrauen. Aber es ist ein Glaubensschritt. Und meistens sind schmerzvolle. Es ist einfacher, die Flasche zu nehmen, wenn ich einen Schmerz da innen spüre. Es ist einfacher, ein Zigarettli rauchen, wenn ich den Schmerz da innen spüre. Es ist einfacher, irgendetwas zu machen, das mich beruhigt, das ich genau weiss, ist nicht gut. Weil es ist so einfach. Es ist doch so einfach. Aber wie heisst es in den Sprüchen? Am Anfang ist es süß wie Honig und nachher ist es bitter wie Wermut. Wir wissen alle, wir sind Menschen, wenn wir etwas gemacht haben, was nicht gut ist, es tut uns nicht gut, wir fühlen uns nachher wirklich schlecht. Gut. Und was kann ein Weg sein, um eben den Glauben einen Schritt zu machen, auch wenn ich es weiss? Und ich glaube, ein Schritt ist durch Dank und Lob. Durch Dank und Lob heisst es, bahnen wir einen Weg, um schlussendlich in das hineinzukommen auch. Für uns selber auch. Ich werde jetzt hier einen Vers lesen. Also durch Dank und Lob bahne ich einen Weg. Durch das überwindest du eben die Situation und musst nicht in ein Fehlverhalten hineinkommen. Du fürchtest Gott mehr, weil du weißt, Gott hat schlussendlich einen Weg eben gebahnt. Und ich werde da noch kurz weiterlesen. Es heisst ja dort, aber jetzt so spricht der Herr, der dich geschaffen, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und drum, was kommt jetzt? Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir, und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden, und die Flamme wird dich nicht verbrennen, weil ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, deiner Retter. Also, können in die Hilfe hineinzugehen, dich nicht fürchten zu müssen, ist, weil er schaut für dich. Weil er sorgt für dich. Weil er hat dich erlöst. Er hat dich beim Namen gerufen. Ich kann schon jemandem sagen, ja, du musst keine Angst haben. Hey, easy, komm, keine Angst haben. Du, der Loi kommt immer näher. Du, ganz easy, locker, oder? Und ich bin dann der Erste, der wegrennt, oder? Bringt ja nichts. He? Aber ich weiss, ich habe den Allmächtig hinter mir. Wenn der Loi kommt, dann kann ich einen Schritt auf die Seite gehen. Und dann ist dann da Ragu. He? Genau. Also von dort her ist genau das der Punkt. Es hat eine Basis, dass Gott sagt, fürchte dich nicht, weil er sorgt für dich. Und er ist ein guter Gott. Er meint es gut mit dir. Wir haben im Psalm 34 oder auch im Psalm 50 rein. Ich komme zuerst vielleicht auf den Psalm 50, 23. Ja, vielleicht zuerst den Psalm 50, 23. Durch Dank und Lob bahne ich einen Weg. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Im Urtext oder in einer anderen Übersetzung auch, ist nicht nur von Dank überdreht, sondern von Lob. Also Dank und Lob ist jetzt sehr nahe zusammen. Also du bahnst einen Weg mit dem. Du bahnst einen Weg zu Gottes Herz. Und du kommst in das rein, dass du kannst deinen Schmerz, deine Schwierigkeiten, deine Herausforderungen eben zu überwinden. Und das brauchen wir. Wir kommen noch in schwierigere Situationen wahrscheinlich rein, wenn wir die ganze Weltlage anschauen. Vielleicht hast du dann zu wenig zu essen, vielleicht, oder weniger, musst dich einschränken, wirst mehr angefindet, verlierst vielleicht auch gewisse Sachen, gewisse Privilegien, vielleicht verlierst du auch Freunde, ja, siehst, wie Leute wegsterben, etc. Mit dem müssen wir umgehen können. Wir müssen zu Gott kommen, wir müssen zu ihm flüchten und wissen, dass er ein guter Gott ist. Es heisst schon im Vers 14 voran, opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an dem Tag der Not, ich will dich retten. Wir müssen Gott anrufen, versteht ihr? Und jetzt komme ich nochmal zu einem Punkt, das ist fast ein seelsorgerlicher Punkt. Ich habe geredet davon, dass ich im Mentoring lernen darf, richtig zu vergeben auch. Das heisst, das sind Verletzungen herum gewesen. Und wir haben alle irgendwo unsere Verletzungen. Und ich bin auf den Vers gestoßen. Ich habe gewusst, ich habe es vorher ja genannt, dass Gott im Heiligtum lebt und dort, wo zerbrochene Herzen sind. Ja? Jesaja 57. Und jetzt müsst ihr einmal lesen, Psalm 51, vielleicht kennt ihr das ja schon, Vers 19. Es geht wieder um Opfer, also Gott Dank und Lob opfern, in dem Sinn, dass ich eben auch in das rein finden darf. Aber es ist eben auch ein Opfer für mich, weil es ist ein Schmerz. Darum rede ich jetzt hier von Opfer. Und jetzt heisst es hier im 19. rein, geht es genau ins Gleiche rein. Um nicht in ein Fehlverhalten hineinzukommen, gebe ich das ab, erlebe das als Schmerz, wie ein Opfer. Aber Gottes Hilfe wird kommen. Und jetzt heisst es in Psalm 51, 19, die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist und ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. macht deinen Schmerz, macht auch eine Niederlage oder etwas, was einfach Depression bringt, weiss ich was, nimm das zum Anlass für einen Sieg, indem du das Opfer daraus machst. Mach ein Opfer daraus, bring es Gott. Oder als ich meinem Sohn schnell rein bin, habe ich das Opfer nicht gebracht und es ist nicht gut rausgekommen. Oder in dem Moment, wo ich hinten immer noch so ein bisschen drücke, es passiert wirklich weniger, meine Frau ist Zeugin. Aber wenn es passiert, ich habe das Opfer nicht gebracht. Ich habe gedacht, oh, ich komme zu spät. Oder? Ich habe Angst bekommen. Bring mir Gott die Opfer. Und durch das werden wir überwinden, Situationen erkennen, Gott erkennen. Und du wirst auch dich besser verstehen und wirst können wirklich in mein Leben hinein wandeln. Jetzt haben wir, glaube ich, noch eine Folie da. Lies für dich doch einmal durch, kleine Hausaufgabe, Psalm 34. Dort haben wir ganz viele Sachen drin. Und der David steht in einer ganz schwierigen Situation, eigentlich am Tiefpunkt von seinem Leben. Er ist bei einem König, Abimelech, und spielt dort einen Wahnsinnigen vor, damit er mit dem Leben davorkommt. Wie demütigend. Ich weiß, was er jetzt alles gemacht hat, oder? Aber er hat sich aufgeführt, eben wie ein Wahnsinniger, damit er mit dem Leben davorkommt. Wie demütigend. Wie demütigend. Aber er hat es machen. Und er war in einer grossen Not. Und dort kommen auch die Verse rein. Wer auf Gott schaut, ich habe am Anfang gesagt, Punkt 1, schauen wir auf Gott, nicht in den Spiegel. Und es heisst dort, die auf den Herrn schauen, sie werden strahlen. Das ist gewaltig. Lob den Herr, dank ihm, überwind so deine Fürcht und bring das wirklich als Opfer dar, den Schmerz, den du auch hast. Und noch etwas, rühm dich auch. Rühm dich, dass du ein Kind Gottes bist. Dass du in der Armee bist, vom Höchsten, rekrutiert, in der höchsten Armee. Ich habe früher Handball gespielt, in einer Art Junior-Profi-Liga. Wir waren so stolz, dass wir dort dabei sind. Versteht ihr? So stolz. Aber das ist ja nichts gegen das, beim Herrn in seiner Liga dabei zu sein. Eine Kriegerin, ein Krieger vom Herzen. Und bring deine Gebrochenheit vor Gott. Opfere nicht selber. Opfere nicht selber. Und die Grundlage von all dem, was ich sage, ist schlussendlich das, was wir im Mentoring hier jetzt erleben dürfen. Wenn du merkst, das stimmt alles, das will ich, aber es geht nicht, dann musst du vielleicht nochmal mit der Sünde das anschauen. Wo hast du etwas noch nicht abgelegt? Dann musst du vielleicht nochmal wirklich auch vergeben. Und wie mache ich das? Wir haben viele Leute da, die das können, die euch das reinführen. Und du wirst deine Altlasten, deine Flüche wirst du loswerden. Und dann wirst du können, erst dann, versteht ihr, erst dann wirst du können richtig ins Überwinden hineinkommen und in die Sinneserneuerung, die immer noch eine Herausforderung ist. Erst dann wirst du es schaffen. Vorher kannst du das gar nicht. Der alte Mensch muss sterben, er muss begraben werden. Und dann kann er auferstehen. Erst dann kann er auferstehen. Und dann wirst du mit Jesus wirklich in dem Auferstehungsleib leben. Gott fürchten heisst, ich vertraue seinem Wort. Ich erkenne, dass er mich zuerst erkannt hat. Und dass er in dem inne sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich habe dich erlöst. Und dass er darum jetzt eine Verantwortung für dich übernimmt und sagt, du bist mein Eigentum. Du bist sein Eigentum. Gewaltig. Und auch wenn es zum Schlimmsten sollte kommen, wie es bei Jesus auch war, er ist gekreuzigt worden, er ist der schlimmste Tod gestorben, vergessen wir das nicht, sein Geist ist bewahrt geblieben. Amen. Sein Geist ist bewahrt geblieben. Er hat nicht angefangen zu fluchen am Kreuz und zu sagen, holt mich oben runter, oder? Nein, sogar der Vater hat ihn verlassen. Er hat das gespürt. Gott, das hat er das nicht gesagt, das war nicht rhetorisch. Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat die absolute Verlassenheit erlebt. Ich schlage den Bogen. Bevor ich zum Glauben gekommen bin, bin ich in einer grossen Not, grossen Depression gewesen. Und du kennst das vielleicht auch. Man kann nicht ins Herz am anderen schauen, in den Schmerz und sagen, meine ist grösser als deine. Aber es war ein grosser Schmerz gewesen. Ich bin nahe am Tod gewesen. Und wo mir Jesus dort begegnet ist, ich habe einfach eine Stunde brüllt. Ich habe noch brüllt. Jetzt bin ich dabei. Ich bin im Vaterhaus angekommen. Dort damals in dieser Gemeinde, die Hans-Jörg kennt hat, an der Halderstrasse. Es ist gewaltig, es ist gewaltig. Ja, ich würde jetzt gerne ein Lied abspielen. Und in dem Lied geht es, wird so kurz beschrieben, ein bisschen, zu was wir eigentlich geschaffen sind. Nämlich zur Gemeinschaft mit dem Vater. Es ist so eine Rückschau im Garten. Und den haben wir verloren. Wir sind nicht mehr im Garten. Und Gott holt uns zurück. Das ist unsere Bestimmung. Und es ist deine Bestimmung, wenn du den Garten zurückgefunden hast, dass du andere mitrufst. Wir sind wie auf dem Meer, auf einem Floss. Und irgendeiner wird quasi wie der Badwanne, wird der Stöpsel gezogen, oder? Und alles reißt zusammen. Jetzt ist noch die Chance da, dass wir Leute zurückrufen können. Und geh jetzt mal in dich rein während dem Song. Und los, wo ist dein Schmerz? Wo ist deine Zerbrochenheit? Wo bist du noch am Kämpfen? Und diejenigen, die schon mehr Sieg haben, wo wollen sie noch mehr Sieg haben? Wo wollen sie noch mehr überwinden? Wo sind noch Sachen, wo noch mehr? Es langt noch nicht, es braucht noch mehr. Ja, versteht ihr? Also für alle hat es etwas dabei. Ja, vielleicht können wir das Lied abspielen lassen. Geschaffen vom Allmächtigen, der Heilige Israel, hat dich erwählt. Werde dem ganz bewusst. Du bist persönlich gerufen, erkennt deinen Namen. Und einmal, wenn du überwindest, heisst es Offenbarung 2,17, wirst du einen neuen Namen bekommen. Der ist eingraviert in einem Stein, wie die 10 Gebote. Das kannst du nicht einfach ausgümmeln. Das ist reingeschlagen in den Stein. Dein neuer Name, und das heisst, den kennst nur du. Ich weiss nicht genau, was es bedeutet. Ich vermute, es ist deine Identität, deine neue Identität, dein neuer Mensch. Du darfst jetzt schon Zugang zu dem haben, zu deinem neuen Namen. Vielleicht bist du als Hans jetzt auf die Welt gekommen oder als Susan. Das ist gut. Gott liebt dich auch mit dem Namen. Aber du wirst noch einen besseren Namen bekommen, deine Identität widerspiegelt. Und mach mit Gott doch jetzt etwas ab. Mach mit Gott doch jetzt ab, dass du ihn fürchten willst. Du liebst doch Jesus, du liebst doch Gott. Und wenn du ihn liebst, wenn du ihn anerkennst, dann fürchtest du ihn auch. Das ist der Anfang der Weisheit, der Erkenntnis. Fürchte den Herrn. Die Furcht Gottes ist so stark. Es ist so gewaltig. Mach mit Gott ab. Bei der nächsten Versuchung, bei der nächsten Herausforderung, flüchte ich zu ihm hin. Woher kommt meine Hilfe? Ich hebe meine Augen auf zu dem Herrn. Meine Hilfe kommt von dem Herrn. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Gib ihm die Ehre, indem du deine Furcht, deine Zerbrochenheit, das ist nicht nichts, bring das als Opfer zu ihm. Und wenn du nicht weisst, wie, dann hol dir Brüder, hol dir Schwestern. Aber verpasse es nicht. Du weisst nicht, ob es dein letzter Tag ist heute. Das meine ich jetzt nicht, um irgendwie Angst zu machen oder rhetorisch. Es ist einfach so. Das Herz schlägt so lange, der Herr will. Es ist einfach so. Nutz den Tag heute. Nutz dein Potenzial, das Gott in dich hineingelegt hat.